Was wir im Moment machen ist, wir kaufen von Herstellern flüssiges Putzmittel, die deswegen tonnenweise Wasser durchs Land transportieren in LKWs. Ja. Wir kaufen das dann in Einwegplastik, benutzen das fröhlich zum Putzen und zu dem Zeitpunkt, wo wir das Putzmittel dann wegschmeißen, werfen wir eigentlich noch ein perfekt funktionierendes Produkt weg. Ne? Also die Flasche funktioniert noch, der Sprühkopf, den könnte man wahrscheinlich noch für viele Jahre weiterverwenden. Ne? Und wir schmeißen dieses perfekt funktionierende Produkt weg, damit wir wieder Wasser in Einwegplastik kaufen. Ich glaube, wenn man das einmal so verinnerlicht hat, denkt man sich so, wow.
Also grundsätzlich muss es nicht immer Sport sein. Das ist vielleicht die richtige Botschaft, die wichtige Botschaft. Stündlich also Hintern hoch vom Stuhl und idealerweise mittags natürlich einen kleinen Spaziergang machen. Draußen so ein Stündchen an der frischen Luft macht letztendlich den Geist auch wieder frisch, bringt Sauerstoff ins Gehirn. Und wenn du vielleicht weißt, dass die Sauerstoffdurchblutung und die Anreicherung im Gehirn 30% steigert, allein wenn du langsam spazieren gehst, weißt du, dass du danach wieder frisch zur Arbeit zurückkommst. Und wenn du wirklich mal müde wirst vor deinem Rechner, dann geh ins Treppenhaus. Mach mal 2, 3, 4 Etagen und du wirst sehen, dann werden die Geister sofort wieder wach. Also stündlich immer eine kleine Aktivität machen.
Fünf Tassen täglich. Der Tchibo-Podcast.
Herzlich willkommen beim Podcast, der Nachhaltigkeit und Kaffeeliebe verbindet. Wieder einmal aus dem Homeoffice. Wie inzwischen üblich, produzieren wir auch diese Folge von zu Hause aus. Liebe Grüße an Corona. Ja, wir hangeln uns von Lockdown zu Lockdown, beschränken dabei immer mehr unsere Kontakte. Ich freue mich schon, wenn mein Staubsaugerroboter liebevoll meinen Fuß stupst und sagt, bitte zur Ladestation. Das Teil ist oft mein einziger sozialer Kontakt. Und mit lauter Homeoffice wird auch die Wohnung immer schmutziger, trotz Staubsaugerroboter. Und ich bewege mich immer weniger. Ich habe schon wieder 1 Kilo mehr drauf und ein Wohnzimmersportler bin ich noch nicht. Wenn ich schon in der Bude bleiben soll, dann möchte ich nicht auf Sport verzichten. Da hilft nur ganz viel Kaffee trinken, weiter durchhalten und die Disziplin, sich doch zu bewegen. Und zu putzen. Aber geht das auch mit Spaß? Und geht das auch nachhaltig? Das ist ja immerhin ein Nachhaltigkeitspodcast. Jetzt, wo ich immer zu Hause bin, da bemerke ich erst diesen ganzen Berg an Plastikmüll bei den Verpackungen der vielfältigsten Reinigungsmittel. Und dann die gar nicht ökologischen Tensiden in den Waschmitteln, ja? Ich lese mir jetzt auch das Kleingedruckte auf den umweltunfreundlichen Verpackungen durch. Zeit habe ich ja nun zu Hause. Ich bin Ralf Potzus und ich habe gute Nachrichten für alle, die sich zu Hause mehr bewegen möchten und dabei dann auch Spaß haben. Und ich verspreche euch auch, dass ihr in dieser Podcast-Folge euren Hausputz revolutioniert. Heute gibt es praktische Tipps für nachhaltiges Saubermachen, total einfach für alle. Ich spreche mit Fitnesspapst Professor Ingo Frohböse, der Fragen rund um Sport in Zeiten der Pandemie beantworten wird. Ja, er gibt Tipps zur richtigen Ernährung und wie wir Homeoffice gesünder leben können. Und ich freue mich auf 2 junge, charismatische, enthusiastische Putzexperten. Dem Produktmanager Martin Habenicht, der sich seit gut 2 Jahren mit Tchibo Haushaltsartikeln beschäftigt und dem Startup-Gründer David Löwe aus München. Er sagt erfolgreich dem Plastik den Kampf an, ja, und verkauft mit seinem Unternehmen Everdrop nur noch Tabs zum Putzen und das auch bei Tchibo. Wie das geht und wie wir ganz viel Plastik einsparen können und unkompliziert selbst Putzmittel basteln können, das besprechen wir jetzt. Erst einmal, hallo Professor Frohböse.
Hallo, ich grüße Sie.
Und hallo David und Martin.
Hallo.
Hallo.
Lasst uns zum Start einen Kaffee trinken. Was kommt in eure Tassen?
Ich habe meine Ernährung in den letzten 2, 3 Jahren fast überwiegend auf vegan umgestellt. Das heißt, bei mir kommt ein Espresso aus meiner Handsiebträgermaschine rein und dazu die leckere Hafermilch vom Rewe.
Ja, also ich komme ohne meinen Kaffee gar nicht mehr richtig in den Tag. Also es ist noch mehr geworden durch die Arbeit bei Tchibo. Ich trinke meinen Kaffee durch meine French Press mit dem Cubo-Kaffee und das sind bestimmt 5 Tassen täglich, tatsächlich.
Ja, dann hast du dich schon vor diesem Podcast getrunken oder geht's jetzt los damit?
Habe ich schon weit vor dem Podcast getrunken.
So, Herr Professor, Sie können sich jetzt ganz entspannt an der Kaffeemaschine anlehnen und es sich schön mit Ihren Tässchen bequem machen. Jetzt sind erstmal die Putzteufel dran.
Ja, besser, der Raum ist erstmal clean und dann habe ich noch ein bisschen Zeit und kann mein Käffchen trinken. Das ist wunderbar.
Martin, du bist Produktmanager bei Tchibo, entwickelst auch viele Haushaltshelfer. Wie genau sieht dein Job aus? Ich stelle mir das so Daniel Düsentrieb-mäßig vor.
Oh, ich finde, das ist ein ziemlich treffender Vergleich, denn ähnlich wie Daniel Düsentrieb kann ich im Produktmanagement auch meine Ideen Wirklichkeit werden lassen. Ja, wie sieht mein Tag aus? Jeden Tag versuchen wir immer wieder spannende und clevere Produkte zu entwickeln, die einem im Haushaltsbereich helfen. Dabei begleite ich und viele angrenzende Bereiche ein Produkt auf seine Cleverness, auf seine Handhabung, von der Idee bis schließlich zur Einführung in den Markt.
Da geht aber jetzt nichts kaputt oder es gibt eine Explosion oder muss man auch mal sich von einer Idee trennen, wenn man dann im Versuch gemerkt hat, oh nee, das ist doch nicht so richtig.
Gott sei Dank explodiert im Haushaltsbereich nichts. Leider ist es doch so, dass man sich von vielen Ideen trennen muss. Das ist manchmal auch nicht ganz einfach, wenn eine Idee, die man sich vorstellt, dann doch nicht so gut funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Aber in den meisten Fällen findet man da eine Einigung und findet dann schon das passende Produkt am Ende.
Das heißt also, auf dem Papier, in der Theorie sieht das super gut aus, alles auch genau berechnet und schön alles dargestellt. Aber dann hat man das gebastelt, dann ist es fertig und dann stellt man auf einmal fest, ach nein, also das gibt's echt.
Tatsächlich, ja. Ich kann ja mal erzählen, wie das genau funktioniert. Also ich habe, es geht los, ich habe eine Idee und denke, oh, mit dieser Bürste komme ich ganz besonders gut in die Ecken und mit diesem Härtegrad der Borsten kann ich besonders gut den Schmutz auf dem Boden entfernen. Und dann gehe ich damit zu unseren Designern, wir entwickeln diese Bürste, drucken sie auf dem 3D-Drucker aus und dann versuchen wir erstmal den richtigen Griff zu finden. Anschließend versuchen wir dann besonders bei Bürsten den richtigen Borstengrad herauszufinden, wer welche für welche Verschmutzung zuständig ist. Das lässt sich auch mit Borsten oder Bürsten, die wir schon produziert haben oder auch mit Bürsten auf dem Markt besonders gut feststellen. Also wir müssen besonders viel ausprobieren und das lässt sich natürlich auch sehr gut zu Hause machen mit vielen Produkten, die man einfach schon selbst rumliegen hat. Und der nächste Schritt wäre dann, dieses Produkt anzufragen, auf Lieferanten zuzugehen und versuchen, unsere Ideen denen zu vermitteln.
Und du bist bei Tchibo auch der Putzexperte mit deinen Gadgets dazu. Putzt du auch privat gerne? Also so gerade im Homeoffice fällt dir eine Menge an.
Durch einen glücklichen Zufall bin ich in dieser Kategorie gelandet, denn ich bin sehr, sehr pingelig. Bei uns liegt nichts zu Hause rum und ich wische immer sofort hinterher. Ich bin da eigentlich in der richtigen Warengruppe gelandet. Und das Schöne dabei ist ja, dass man die Ideen, die man zu Hause hat oder was einen schon immer genervt hat, dann quasi selber umsetzen kann.
Ich bin jetzt gar nicht so pingelig. Bei uns liegt alles im Haushalt abartig rum. Ich habe auch immer Angst beim Sofa reinigen, dass ich irgendwie meinen vermissten Großonkel da in irgendeine Ritze wiederfinde. Aber gut, wenn man jetzt pingelig ist, dann ist ja alles auch sehr ordentlich und dann kannst du auch immer ganz schnell sofort jeden Staub irgendwie dingfest machen. Ja, hast du dir deswegen auch überlegt, beim Putzen muss ich irgendwas verändern, noch verbessern?
Ja, es gibt ja haufenweise Reinigungstücher, Reinigungsbürsten und viele funktionieren gar nicht richtig. Es ist eine Masse auf dem Markt da zu finden und man weiß gar nicht genau, was soll ich benutzen. Und da ist man ständig auf der Suche nach Produkten, die mir auch selber den Alltag erleichtern. Klar, ich bin pingelig, aber ich bin jetzt auch nicht der, der sich freut auf die tiefen Reinigungen und nur darauf wartet, dass irgendwas dreckig wird. Deshalb versuche ich Produkte zu entwickeln, die auch diese Tätigkeit schnell über die Bühne bringen.
Worauf achtest du zusammen mit deinem Team bei der Entwicklung der Putzhelfer besonders und wie wichtig ist Nachhaltigkeit beim Thema Putzen?
Also ganz besonders achten wir auf eine ergonomische Formsprache. Also wir sehen Putzen nicht nur als Putzen und als unangenehme Tätigkeit, sondern wir wollen, dass Putzen Spaß macht, dass das auch zu Designobjekten wird, dass man sich die gerne hinstellt, dass es Deko-Elemente auch beinhaltet, gerade rund um die Spüle. Oder auch sehr, sehr schöne Elektroartikel, die man nicht direkt wieder in den Wandschrank stellt, dass sie eine gute Handhabung haben. Es sind etliche Funktionen, die sie beinhalten muss. Und das Thema Nachhaltigkeit ist gerade für uns bei Tchibo enorm wichtig, auch im Putzenbereich. Also ich kann verstehen, wenn man bei Putzen, man denkt an Plastik, man denkt an Chemie, aber sieht da drin gar nicht so die Nachhaltigkeit, zumindest nicht auf den ersten Blick. Und bei unseren Produkten ist das schon seit geraumer Zeit so, dass eigentlich fast jedes Kunststoffprojekt aus recyceltem Kunststoff besteht und auch alle Reinigungstücher aus zum Beispiel GOTS-zertifizierter Baumwolle, also Biobaumwolle oder Wolle bestehen und sie sehr, sehr langlebig sind. Wir verwenden keine Einwegprodukte und versuchen, unsere Produkte möglichst langlebig zu gestalten, dass man sie auch waschen kann oder wiederverwenden. Das Thema Nachhaltigkeit lässt sich auch weiter auch auf Haushaltselektro ziehen. Dabei versuchen wir, auch unsere Elektroboote mit Akkus auszustatten statt Batterien, damit diese immer weiter aufgeladen werden können und auch, dass diese Hüllen aus recyceltem Kunststoff bestehen und zusätzlich auch bei unserer Bodenreinigung, dass wir keine chemischen Mittel verwenden, sondern sich jeglicher Schmutz auf dem Boden durch Wasserdampf reinigen lässt.
Das Thema Platzsparen und Minimalismus wird immer interessanter, denn man möchte nicht mehr so viele Produkte haben. Nachhaltigkeit und Platz. Bei Tchibo gibt es deswegen Produkte, welche mehrere Funktionen oder auch einen Mehrwert in sich vereinen. Was zum Beispiel?
Als Beispiel kann ich eigentlich alle unsere Bürsten nehmen. Jede Bürste hat zum Beispiel eine harte und eine weiche Seite für groben und für Feinschmutz. Sie haben einen Schaber auf einer Seite, damit man zum Beispiel ein Backblech noch sauber machen kann. Sie sind glattbar, sie sind faltbar. Es sind etliche Features, die sie kleiner, größer oder auch funktionaler machen.
Was ich nicht wusste, dass Produktdesigner auch wirklich so auf Schönheit achten. Putzprodukte sollen nämlich nicht nur funktional, sondern eben auch hübsch sein, denn Putzen soll Spaß machen. Und rund um das Spülbecken werden die Artikel von vielen als Dekoration angesehen. Also worauf wird deshalb beim Design bei Tchibo geachtet? Ich habe mal was von emotionalen Farben gehört.
Schön, dass du dieses Thema ansprichst. Also wir sehen Putzen, unseren Haushaltsbereich, als ganzheitliches Konzept. Wir haben eine sehr ergonomische Formsprache. Wir haben Designs, die sich durch das ganze Thema Haushalt ziehen. Dieses Thema bezieht sich nicht nur auf Putzen, sondern auch auf Wäschepflege und auch Ordnung. Und wir achten darauf, dass es eine sehr wohnliche Designierung und eine wohnliche Farbwelt entwickelt wird und dass sie dadurch zu Designobjekten werden. Also dadurch ist es auch ein Faktor, dass diese Produkte ja immer einen höheren Designfaktor haben, zum Beispiel schwarz-matt oder auch Edelstahlelemente für die Langlebigkeit, dann auch nochmal auf die auch eine Definition von Nachhaltigkeit zu sprechen und dass diese Artikel dadurch, dass sie schön sind, leicht zu benutzen sind, auch Spaß machen. Und jetzt gerade zu Corona-Zeiten, man ist viel zu Hause, der Haushalt wird unordentlicher oder man produziert natürlich auch mehr Schmutz oder Dreck, möchte man natürlich auch Produkte haben, die einem das alles erleichtern und die dabei gegebenenfalls auch noch ansprechend sind.
Für die Podcast-Hörer, ich habe ja den Vorteil oder den Genuss, Martins Wohnung im Hintergrund zu sehen, da wir über Webcam verbunden sind, und der hat einen sehr schönen Einrichtungsgeschmack. Das heißt, also es ist, glaube ich, nachvollziehbar, woher die gute Designsprache bei den Produkten kommt.
Danke.
Es ist auch alles so gerade tatsächlich. Man sieht das Pingelige schon so ein bisschen. Ja, also die Gardine ist im rechten Winkel, aber sowas von. Ja, und David, du hast eben die Wohnung inspiziert. Ich komme nochmal zu den emotionalen Farben zurück. Wir sprechen auch gleich über dein Startup ausführlich. Aber emotional, das ist wirklich sehr wichtig heutzutage. Also nicht einfach mal hier irgendwie was designen, sondern es muss eben wirklich ansprechend sein.
Total. Ich glaube, das kommt aber wahrscheinlich auch ein bisschen von dem Anspruch, den man heutzutage hat. Ich glaube, der Lifestyle-Faktor hat ja so ziemlich alle Bereiche irgendwie mittlerweile erschlossen. Und das war auch für uns so ein Learning, als wir uns auf das Thema Putzmittel, Haushaltsreinigungsprodukte gestürzt haben. Dafür gibt es im Moment noch einen Putzmittelschrank. So, und es könnte natürlich auch sein, dass dieser Schrank vor allem daher rührt, weil die Sachen tatsächlich bis dato optisch sehr, sehr belastend war. Ne? Also ich sage mal, eine ästhetische Folter. Genau, und ich glaube, viele Putzgegenstände wären tatsächlich deutlich praktischer, wenn sie einfach griffbereit wären. Also zum Beispiel ein sehr häufiges Feedback, was wir bekommen zu dem Küchenreiniger, ist einfach, ach, wie herrlich, dass die Flasche so schön aussieht. Dann kann ich die einfach mal neben dem Herd stehen lassen, schnell draufsprühen, wenn irgendwas ist, und wegwischen. Also ich glaube, wenn die Sachen schön werden, lassen sie sich deutlich besser und effizienter ins eigene Leben integrieren.
Putzartikel werden immer dekorativer. Und welche Designs sind gerade beliebt? Und was gibt's da auch Neues von Tchibo?
Ich würde sagen, dass es gar nicht diese eine beliebte Form oder diesen einen beliebten Artikel gibt. Wir achten darauf, dass diese Artikel leicht zu benutzen sind, sie sich wunderbar in die Hand integrieren lassen bei der Benutzung und sie ja eine ergonomische Form haben rund ums Spülbecken. Sie sind nicht besonders eckig, sie haben eine runde Formsprache zum Beispiel. Schönes Beispiel ist da eigentlich dieser Apple-Look, würde ich mal behaupten. Wirklich ganz clean, aber dabei halt funktional.
Stichwort Pandemie. Zurzeit ist man durch Homeoffice viel häufiger zu Hause und dementsprechend fällt auch mehr Schmutz an als sonst. Man möchte deswegen alles richtig sauber haben. Ein Trend ist zum Beispiel Luftreinigung. Was hat es damit auf sich? Und ja, gibt es auch etwas von Tchibo?
Wir sind da gerade in der Planung, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, dieses Thema ist ganz groß durch Corona natürlich aufgetreten. Alle sind ein bisschen vorsichtiger geworden und da so ein Luftreiniger gibt einem, glaube ich, auch nochmal so das Gefühl von Sicherheit. Es ist ja auch nachweislich bewiesen, dass Luftreiniger auch funktionieren. Die töten dann die Allergene oder die Keime zu Hause und man hat einfach eine saubere Luft. Wir planen für die kommenden Phasen weiterhin und auch im größeren Umfeld Luftreiniger, ja.
Das Smart Home ist auf dem Vormarsch. Wir haben jetzt keine Zeit mehr oder wir werden auch immer fauler und vieles lässt sich per App steuern. Zum Beispiel die Raumtemperatur, das Licht oder mein Staubsaugerroboter. Was hat Tchibo hier für innovative Ideen? Und auch Hand aufs Herz, lohnt sich so eine Investition?
Ich glaube, das Thema Zeitsparen ist da wirklich der wichtigste Faktor. So eine Art Staubsaugerroboter nimmt einem ja quasi etwas Arbeit zu Hause ab. Und ich glaube, das gibt einem ein gutes Gefühl. Innovation bei Chibo ist eigentlich, dass wir schon sehr, sehr lange Staubsaugerroboter anbieten. Das ist jetzt keine Innovation mehr, aber wir sind da eigentlich schon sehr lange groß dabei und es wird immer ein wichtigeres Thema. Hinsichtlich Temperatureinstellungen, per App steuern, da sind wir am Arbeiten, haben jetzt aber gerade noch nichts auf dem Markt. Trotz aber des ganzen neuen Themas Smart Home wird zukünftig dennoch weiterhin auf klassische Haushaltsmittel gesetzt. Da bieten wir ja ein großes Sortiment an mit etlichen Reinigungshelfern im Putzen- und Abschwimmbereich. Aber ein ganz wichtiges Thema ist auch, dass wir auch in den Bereichen Wäschepflege und Ordnung auch viele Produkte anbieten, die einem das Leben erleichtern und Zusatznutzen ermöglichen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass unsere 2-in-1 Reinigungs-Grobschmutz-Schuhbürste nur für Schuhe geeignet ist. Man kann sie vielseitig einsetzen und für diverse Bereiche verwenden. Das Gleiche gilt auch für unsere Universalreinigungstücher oder Helfer auch im Wäschebereich.
Ich liebe ja die Grobschmutz-Schuhbürste. Das dreimal nacheinander ganz schnell sagen, dann ist man auf jeden Fall ein Wortspielheld. David, jetzt reden wir über dich, über dein Startup Everdrop. Wir Deutschen, wir kaufen im Schnitt 15 Putzprodukte pro Jahr und dabei entsteht sehr viel Plastikmüll. Das ist schlecht für die Umwelt und auch ganz schön sperrig. Euer Startup Everdrop will mit seinen Produkten die Lösung für all diese Probleme gefunden haben. Einfache Tabs sollen hier Abhilfe schaffen. Du hast mit zwei Kumpels im Herbst 2019 Everdrop gegründet und mit ihnen die plastikfreien Reinigungstabs konzipiert. Ohne Mikroplastik, biologisch abbaubar, vegan. Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du jetzt auch dein Leben sogar vegan ausrichtest. Ja, und auch noch hübsch sollen sie sein, damit Putzen Spaß macht. Haben wir ja auch eben gehört, dass das Design hier wichtig ist. Was ist jetzt genau die Vision von Everdrop? Vielleicht kannst du es mal alles erzählen.
Meine zwei Mitgründer, Daniel, Chris und ich, haben uns aus einer Sinnkrise heraus damit auseinandergesetzt, wie können wir unserem Handeln und Arbeiten irgendwie ein bisschen mehr Sinn geben als das, was wir im Moment machen. Und wir halten uns alle drei, ich sage das immer so salopp, für High-Performer, aber jetzt nicht, weil wir so schlau und so klug sind, sondern einfach, weil wir wirklich richtig gerne arbeiten. Wir haben da einen großen Spaß dran, tun das mit viel Leidenschaft und haben gedacht, das, was wir im Moment machen an Arbeit, verschlimmert eigentlich eher nur noch das ökologische Problem. Also mein Mitgründer war bei einem Automobilhersteller. Daniel hatte ganz viele Startups, die primär, ich nenne es jetzt mal wirtschaftliche Interessen verfolgt haben. Ich hatte eine Marketingagentur und habe eigentlich Menschen nur noch mehr Bedürfnisse geweckt. Und ja, wenn man dann einfach mal auf den Planeten schaut und sieht, egal wo man hinfährt in Urlaub, man sieht Plastik in der Natur, man sieht Plastik im Meer. Wir vermüllen eigentlich unser Zuhause in vielerlei Hinsicht. Haben wir gedacht, hey, kann doch nicht sein, dass wir das Ganze sogar noch verschlimmern, sondern dass wir nicht mal irgendwie was dagegen tun können. Und dann schaut man auf die Politik zeigt immer auf die Unternehmer zeigen immer auf die Konsumenten. Und dann haben wir gedacht, hey, wir müssen diesen Kreis durchbrechen und wir wollen einfach selber Teil dieses Wandels sein. Und genau, und so haben wir dann angefangen. Und wenn man sich am Anfang diesem Thema Nachhaltigkeit widmet, dann ist es ein Riesenkomplex. Ne? Wir haben gerade von Martin schon ein paar Aspekte erzählt bekommen, so Langlebigkeit, Wiederverwendung, Materialien, CO2, Transportwege, da gibt's richtig, richtig viel. Jetzt sind wir alle drei Menschen, die sich mit Produkten für Endverbraucher oder für den Kunden beschäftigt haben. Das heißt, es war eigentlich relativ naheliegend, dass wir irgendwie was im Produktbereich machen wollen und haben es dann gemacht, wie viele. Wir sind einfach zu Hause rumgelaufen und haben geguckt, hey, was kann man vielleicht hier zu Hause in den eigenen vier Wänden verbessern? Und dann fallen einem so zwei Bereiche besonders ins Auge. Und zwar das Badezimmer und der Putzschrank. Ja, und man sieht Plastik überall. Ja, und so sind wir gestartet, hatten dann diverse Ideen, feste Shampoo, ist gerade auch ein ganz großes Thema und sowas. Und bei den Putzmitteln ist es tatsächlich so, wenn man sich das Produkt mal ein bisschen detaillierter anschaut, dass es ein echtes Wunder ist, warum wir das in der Form eigentlich heutzutage benutzen. Man muss sich vorstellen, so ein Putzmittel besteht zum Großteil aus Wasser. So, jetzt haben wir aber alle Wasser zu Hause. Das heißt, was wir im Moment machen ist, wir kaufen von Herstellern flüssiges Putzmittel, die deswegen tonnenweise Wasser durchs Land transportieren in LKWs. Ja. Wir kaufen das dann in Einwegplastik, benutzen das fröhlich zum Putzen und zu dem Zeitpunkt, wo wir das Putzmittel dann wegschmeißen, werfen wir eigentlich noch ein perfekt funktionierendes Produkt weg. Ne? Also die Flasche funktioniert noch, der Sprühkopf, den könnte man wahrscheinlich noch für viele Jahre weiterverwenden. Ne? Und wir schmeißen dieses perfekt funktionierende Produkt weg, damit wir wieder Wasser in Einwegplastik kaufen. Ich glaube, wenn man das einmal so verinnerlicht hat, denkt man sich so, wow, So, wirklich. Und das heißt, hier haben wir den größten Hebel gesehen, was zu verändern auf die Schnelle und haben dann sozusagen angefangen, diese Putzmittel-Tabs zu sourcen. Und natürlich, wir sind alle drei, natürlich auch wie die meisten von uns, freuen wir uns an hübschen Design. Das heißt, es sollte auch schön aussehen, dass wir Freude haben beim Verwenden und vielleicht auch so den ganzen Segmenten ein bisschen daraus helfen, aus dem Putzmittelschrank hinaus helfen zu mehr Sichtbarkeit. Genau, und dann haben wir am Anfang erstmal bei dem Sourcing von den Tabletten eine lustige Entdeckung gemacht, und zwar der Chemiker, mit dem wir die entwickelt haben, der hat erstmal gelacht bei unserer Anfrage. Und zwar hat er erzählt, das ist ja lustig, diese Tabletten gibt es ja, die habe ich schon, also die Rezeptur habe ich schon seit den 80ern, ne? Und wir so, was? So gesehen ist das sozusagen unser Revival der 80s im Putzmittelschrank. Und der hat damals halt gesagt, einfach damals wollte sie keiner haben. Da fanden alle diese Plastikflaschen so schön, dass sie glänzen so toll, diese bunten Flüssigkeiten und sowas. Und naja, und jetzt haben wir heute halt gesehen, dass das Plastik irgendwie zwar ein toller Rohstoff ist, aber in vielerlei Hinsicht einfach zum Problem werden kann. So, und so haben wir angefangen. Und seitdem suchen wir eigentlich nach einem Hebel nach dem anderen. Das zweite Produkt, was wir dann relativ zeitnah darauf gelauncht haben, war das Thema Waschmittel. Ich glaube, das ist auch eigentlich ganz interessant für viele zu erfahren, weil Waschmittel ist der größte Chemieeintrag im Haushalt, ne? Das heißt, es gibt nichts, was mehr Chemie ins Abwasser leitet als eine Waschmaschine. So, das heißt, das ist wieder ein riesengroßer Hebel. Und was viele nicht wissen, das, was wir in den Supermärkten kaufen, ist standardisiertes Waschmittel mit einer Basisrezeptur. Aber man braucht zum Waschen weiches Wasser. Jetzt hat der Großteil in Deutschland einfach hartes Wasser. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum der Martin auch viel zur Beseitigung von Kalk rausbringen muss. Das heißt, in diesem Waschmittel ist neben diesen Waschkomponenten auch ein Wasserenthärter drin, damit das Wasser weich wird. Und bei hartem Wasser muss ich folglich mehr dosieren. Ich brauche also mehr Waschmittel. So, und was ich aber gleichzeitig erhöhe bei hartem Wasser, was der Großteil in Deutschland hat, ist die ganze andere Chemie. Das heißt, wir kippen gerade tonnenweise unnötige Chemie ins Abwasser, nur wegen standardisierten Waschmittel. Da haben wir uns auch wieder gedacht, so, das ist ja unfassbar, wenn man drüber nachdenkt. Und wir machen jetzt im Grunde eigentlich eine Sache ganz einfach. Wir individualisieren das Waschmittel, abhängig von der Wasserhärte. Und wie lösen wir das? Weil kein Mensch auf diesem Planeten hat Lust, sich so einen Wasserhärtestreifen zu kaufen. Dann müsstest du in der Waschmaschine Waschmittel und Wasserenthärter mischen. Und wir haben gedacht, das macht eh keiner. Ich glaube, das nennt sich Baukastenwaschen auch. Bei uns gibt man einfach die Postleitzahl ein, wir ermitteln deine Wasserhärte und dann kriegst du deine Waschmittelmischung zugeschickt und sparst bis zu 50% unnötiger Tenside. Genau, und damit halt Nachhaltigkeit leicht gemacht. Ja, es sieht schön aus, es macht Freude und das ist unsere Mission. Ja? Also so, um zurück zu deiner Frage zu führen, woran haben wir Freude, wenn wir da ein bisschen Nachhaltigkeit reinbringen, ein bisschen mehr Ästhetik, dass die Leute auch Spaß dran haben, wenn sie es benutzen. Genau, und am Schluss natürlich das gute Gefühl und einen guten Impact für die Umwelt.
Mit dem Putzzeug und mit dem Waschmittel, Achtung Wortspiel, hast du gleich zwei Lösungen für den Haushalt. Die Umwelt schützen und weniger Müll verursachen, das ist eine gute Sache. Ist das Selbstherstellen mit Tab und Wasser auch kein Act? Also einige schreckt es sicher ab, vor dem Putzen auch noch selbst das Putzzeug herzustellen.
Es ist ehrlich gesagt voll das Highlight für viele. Also wir kriegen genau das Gegenteil zu hören, weil unsere Putzmittel-Tabs sind so wie eine Brausetablette. Das heißt, man wirft die ein und die löst sich dann auf. Und wir haben bei den Flaschen so ein ganz schönes, gefrostetes Design gewählt, mit ein bisschen Licht dabei. Sieht es wirklich, wirklich schön aus. Bis jetzt haben wir das noch nicht als Last zurückgespielt bekommen, sondern eigentlich eher, dass das so ein ganz kleines bisschen das Highlight ist, wenn das Putzmittel wieder leer ist, dass ich den Drop auflösen kann und gucken kann, wie schön sich dann das neue Putzmittel einfach zu Hause anmischen lässt.
Für so Bastler und Innovative bestimmt eine sehr schöne Sache, wenn man jetzt mal so an den Massenmarkt denkt, an den Mainstream, wenig Zeit und jetzt auch noch putzen. Jetzt muss ich auch noch hier meine Flasche hier richtig auf Vordermann bringen. Hast du da eine Idee oder ist das so eine kleine Befürchtung, dass das den einen oder anderen vielleicht ein bisschen abschreckt? Oder kannst du dieses Problem für viele, die es vielleicht jetzt im Kopf haben, gleich abmildern und sagen, wie lange dauert das, bis ich das da richtig gemischt habe?
Das geht eigentlich super schnell. Also in wenigen Minuten ist das fertig aufgelöst. Ich glaube, man könnte es ihnen sogar noch schmackhafter machen, wenn ich stattdessen literweise flüssiges Putzmittel nach Hause tragen muss, ist, glaube ich, die Last größer, als einfach die Flasche immer wieder aufzufüllen. Und unsere Tabs wiegen 3,5 Gramm. Also tatsächlich wahrscheinlich die komfortablere Variante.
Sehr schönes Argument. Jetzt arbeitet ihr auch mit Tchibo zusammen. Wie genau?
Tatsächlich war Tchibo eine der ersten großen Marken, die uns entdeckt hat und mit uns die Zusammenarbeit angestoßen hat. Das heißt, zu Anfang der Zeit von Everdrop gab es uns eigentlich nur im eigenen Webshop, bei Tchibo Online und bei Unverpackt-Läden. Natürlich hoffen wir, dass wir mit Tchibo vielleicht auch mittelfristig dann im Handel verfügbar sind, was auf jeden Fall uns total freut ist. Und Tchibo arbeitet ja normalerweise immer nur auf kurze Zeit mit Partnern zusammen, dass die uns einfach dauerhaft im Sortiment haben.
Martin, warum leuchtet Davids Konzept auch Tchibo ein?
Ja, Ja, ich denke, es gibt wenig Produkte, die passender sind zu unseren Haushaltswelten. Wir sind immer auf der Suche nach Partnern, die Experte auf ihrem Bereich sind und dieses Produkt ist da sinnbildlich für. Und nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ob einen das abschreckt, dieses Putzmittel selber herzustellen, kann ich auch nur verneinen. Also ich verwende auch den Glasreiniger zumindest zu Hause. Ich habe mir das vor geraumer Zeit auch einmal bestellt und es ist wirklich, es geht super schnell, es sieht schön aus und ist leicht zu bedienen.
Also von Chibo-Seite aus ein ganz klares Daumen nach oben. David, was genau ist in euren Putzmitteln drin und wie habt ihr die erfunden?
Im Grunde ist es zum Beispiel, wenn wir jetzt mal beim Putzmittel selber bleiben, ist es relativ einfach. Man braucht ja so drei Kerninhaltsstoffe. Das eine ist Zitronensäure. Klar, stark gegen Kalk, gerade im Badezimmer oder in der Küche, wenn Armaturen kalkig sind, hilft das, den Kalk aufzulösen. Dann haben wir ein Tensid drin gegen Fett und Schmutz und Natron. Kennen auch ganz viele zum Auflösen. Und das ist es. Also wir versuchen tatsächlich auf die ganze heftige Chemie zu verzichten. Unser Produktteam macht teilweise Purzelbäume und Handstände, um wirklich die nachhaltigsten Inhaltsstoffe zu finden. Warum? Weil am Ende landet es ja doch wieder im Abwasser und es muss biologisch abbaubar sein. Und wir glauben einfach ganz fest dran, dass bei dem Großteil der Verschmutzungen, die so im Haushalt anfallen, braucht es einfach keine Chemiekeule.
Ist das auch der Unterschied zu den herkömmlichen Haushaltsreinigern oder gibt es da noch weitere Unterschiede?
Ach, da gibt es eine ganze Menge an Unterschieden. Also die Inhaltsstoffe sind zum einen ein großer Unterschied. Ein anderer Unterschied ist zum Beispiel, wir haben für die Flaschen, die man immer wieder verwendet, die sind zum Beispiel bei uns auch aus 100% Rezyklat. Das heißt also aus Altplastik. Da setzen tatsächlich andere Player auch schon drauf. Ein paar machen nur Teilrezyklat. Dahinter ist der Gedanke eigentlich relativ einfach, dass wenn man Plastik verwendet, dann sollte man vielleicht eins verwenden, was A, im Kreislauf bleiben kann und was vielleicht sogar aus dem Kreislauf kommt, um nicht wieder neues Erdöl dafür zu brauchen. Das hat ein ganz kleines bisschen so einen Effekt, dass es einen Grauschimmer herbeiführt, dieses Rezyklat, weil das kein reiner Rohstoff mehr ist und die Farbsortierung in den Recyclinganlagen nicht so stattfindet. Aber das vielleicht auch an die Zuhörer oder wir versuchen halt einfach dafür zu kämpfen, dass dieses leichte Grau zum neuen Cool wird. Ja? Also dass sozusagen man damit eigentlich ein Zeichen setzt und sagt, hey, das ist grau, weil es war vorher schon mal eine Flasche und deswegen ist es im Kreislauf gehalten. Genau, ansonsten sind unsere Tabs natürlich in Altpapier verpackt. Also wir gucken auch, es gibt ganz viele mittlerweile, ich nenne es jetzt mal Firmen, die mit einem ähnlichen Konzept und ähnlichen Design auf den Markt kommen. Ich glaube, von denen setzen wir uns noch irgendwie weitestgehend ab. Die verpacken dann die Tabs oder das Pulver in Plastikbeutelchen. Da erschließt es dann für mich nicht so hundertprozentig, wie man sagen kann, okay, wir reduzieren jetzt Plastik, weil im Zweifelsfall ist die Plastikflasche noch leichter im Kreislauf zu halten als ein kleines Plastikbeutelchen oder ein Mischmaterial im schlimmsten Fall noch. Ich könnte jetzt noch weiterführen bis zu kleinen gelben Kügelchen, die Bipure, was sozusagen so Bernsteinsäure ist, die wir als Alternative für Phosphonate einsetzen. Genau, also wir versuchen wirklich an allen Ecken und Enden immer so die besten Inhaltsstoffe in puncto Nachhaltigkeit, besten Verpackungsmaterialien zu denken, ins Plastik hineinzugehen, in Transportwege. Alles ist eigentlich weitestgehend made in Germany, bis auf den Sprühkopf, den können wir zurzeit nicht aus Deutschland beziehen, weil der wegen Corona gibt es gerade eine weltweite Sprühkopf-Knappheit wegen den ganzen Desinfektionsspray. Ja, was es auf einmal alles so gibt. Und genau, also von daher versuchen wir so die ganzheitlichen Nachhaltigkeitsaspekte im Auge zu behalten und wohlwissend immer mit diesem Hinweis, ich glaube, wir sind auch noch nicht die Spitze der Fahnenstange. Man muss sich vorstellen, die ganzen Unternehmen haben die letzten Jahre eigentlich nur in zwei Richtungen optimiert. Das ist einmal Reinigungsleistung und einmal Preis. Aber wirklich wenig Unternehmen haben sich damit auseinandergesetzt, wie kann ich denn noch in puncto Nachhaltigkeit optimieren? So, und wir hoffen, dass dieser Prozess jetzt einfach breitenwirksam stattfindet und dass immer bessere Ideen und immer nachhaltigere Konzepte auf den Markt kommen und dass dann irgendwann ein Startup kommt und sagt, hey, Everdrop, schaut mal das an, ja, und sind da noch viel besser, ja, und dann sagen wir, cool, ja, und dass wir uns alle gegenseitig vielleicht dahingegen betteln, wie schaffen wir es, gewisse Notwendigkeiten, wie zum Beispiel Haushaltsreinigungsprodukte, so zu konzipieren, dass sie keinen Fußabdruck hinterlassen oder dass sie halt bestmöglich im Kreislauf gehalten werden können.
Da hast du jetzt auch gleich die größten Herausforderungen angesprochen und auch das ist ein interessantes Wort, Sprühkopfverknappung. Wir lernen hier auch wirklich sehr interessante Wörter heute in dieser Podcast-Folge. Und du hast was angesprochen, was mich wirklich auch seit Jahren aufregt, bei den Geschirrspültabs zum Beispiel. Die sind auch in einem riesen Karton. Du sollst den XXXXXL Vorratskarton kaufen und dann sind da diese Milliardenteile alle einzeln noch in so Plastikfolie eingeschweißt. Dabei könnten die auch wunderbar so im Karton drinne bleiben, finde ich.
Unglaublich, oder?
Ich gebe dir da total recht, das ist richtig schlimm. Wir haben, ich weiß gar nicht, in der Runde habe ich es jetzt noch gar nicht erzählt, auch im November unsere Geschirrspülreinigungstabs gelauncht. Und die kommen tatsächlich ohne diese Plastikverpackung, ohne diese Plastikfolie. Und wir haben auch eine ganz lustige Kampagne, wo ich gerne alle Hörer aufrufe mitzumachen. Die heißt Besser nackt als in Plastik verpackt, bei der sich ganz viele Influencer ausgezogen haben mit einem Demonstrationsschild, mit diesem Spruch vorne bedecken und sozusagen in den sozialen Netzwerken den Aufruf teilen, besser nackt als in Plastik verpackt. Die Idee dahinter ist, wir sind eine so unfassbare informationsüberflutete Gesellschaft. Es ist wirklich schwierig herauszustechen und wir wollten damit ein ganz kleines bisschen Aufsehen erregen und bei den Influencern ist es dann so, dass sie dann ganz schnell überführen und sagen so, hey, jetzt, wo ich deine Aufmerksamkeit erhascht habe, es geht um ein wichtiges Thema, diese Massen an unnötiger Einwegplastikverpackung, die wir produzieren. Und wie du richtig sagst, bei den Spülmaschinentabs, warum? Ja, also es ist wirklich so, es ist einfach total überflüssig. Manchmal sind es diese kleinen Kniffe, die dazu führen, dass wir einfach Tausende von Fußballfeldern an Plastik vermeiden können, indem wir einfach nur sowas machen. Und manchmal bedarf es ein bisschen aufwendigere Konzepte, aber genauso versuchen wir da auch immer drauf zu blicken und dem Frust eine Alternative zu bieten.
Martin, auch ihr bei Tchibo gebt euren Kundinnen Tipps zum Selberherstellen von Putzmitteln. Was empfiehlst du da? Und wie effektiv ist das selbst hergestellte oder natürliche Putzmittel?
Ja, wir sind da natürlich auch große Befürworter davon, Putzmittel selber herzustellen. Wir geben hier auch regelmäßig Tipps in unserem Magazin als auch online rund um unsere Wochenwelten. Und ein ganz einfacher Tipp sind Hausmittel, die jeder zu Hause hat. Bisschen Essig, bisschen Natron, Wasser und Zitronensäure mischen, in seine PET-Flasche füllen. Man kann das jederzeit nachbefüllen, auch spart sich dabei auch den Wegwurf seiner PET-Flasche. Und das funktioniert wunderbar. Auch nochmal auf David einzugehen mit seinem, ich möchte es jetzt nicht falsch sagen, besser nackt als Plastik. Wir sind schon ganz lange dabei, komplett auf Plastikmüll zu verzichten. Und gerade im Verpackungsbereich wollen wir immer weniger Verpackung anwenden und am besten halt gar keine Verpackung mehr. Es sind meistens nur noch ein Hangtag oder ein Haken, damit das dann noch im Regal zu sehen ist.
Das ist übrigens genau der Ursprung auch für unsere Rezeptur, dass wir auch gesagt haben, wir kommen mit unserer Putzmitteltablette auch aus diesem Do-it-yourself-Kontext. Und wir haben im Grunde auch diese Basisrezeptur, ist in allen dreien Tabs drin. Und das Einzige, was wir sozusagen variieren, und deswegen, ich finde, das ist eine total gute Anregung, wir bieten es auch immer unseren Kunden an. Ihr könnt auch ehrlich gesagt die Putzmittel selber zu Hause herstellen. Wir haben dann noch so ein ganz kleines bisschen so eine Justierung, dass der Badreiniger kriegt ein bisschen mehr Zitronensäure, damit dein Kalk besser ist. Der Küchenreiniger kriegt ein bisschen mehr von dem Tensid, also von der Seife, damit er stärker gegen Fette ist. Aber absolut richtig, das lässt sich super selber und leicht zu Hause herstellen und finden wir auch richtig gut, wenn das Leute machen.
Jetzt nehmen wir einen ordentlichen Schluck, bitte nicht aus den Putzmitteln. Wir gönnen uns jetzt wieder leckeren Kaffee. David, Martin, was trinkt ihr als nächstes?
Ich werde mir gleich eine Tasse von unserem Cube-Kaffee einschenken und ein ganz gemütliches Stück Kuchen essen.
Toll. Ich habe so einen von euch mit dem Podcast-Equipment einen Black-and-White-Kaffeebohne zugeschickt bekommen. Die landet bei mir jetzt gleich im Mahlwerk und dann natürlich wieder mit meiner Hafermilch ergänzt.
Und während ihr weiter schlürft, macht sich unser Professor für seinen Auftritt bereit. Gleich machen wir alle 5 Tassen täglich Fans fitter. Mit den richtigen Tipps, wie wir uns aufraffen, um zu Hause Sport zu treiben. Vorher hören wir unseren Kaffee-Experten Benjamin Wiedegreen. Und der erklärt uns jetzt, was Krustebrechen beim Kaffee bedeutet und was ein Mäuseschwänzchen ist.
Stärker als Kaffee.
Kruste brechen, Mäuseschwänzchen. Es gibt ja beim Kaffee wirklich kuriose und mitunter auch lustige Begrifflichkeiten. Und wir hören uns jetzt mal an, was steckt eigentlich dahinter. Carina Schneider, Tchibo-Sprecherin und Benjamin Wiedegreen, Kaffeesommelier. Ihr gebt uns jetzt endlich mal die ultimative Guide, was sich hinter den Kaffeebegriffen so versteckt.
Ja, gerne. Moin Ralf, moin Carina.
Moin. Ja, ich habe tatsächlich, Benjamin, ein paar Begriffe dieses Mal gesammelt und dachte, ich schlau mich mal auf und würde gerne starten mit dem Begriff von Kruste brechen. Kruste kenne ich eigentlich nur vom Brot oder Krume, sagen auch manche. Was hat denn die Kruste beim Kaffee zu suchen?
Tatsächlich bin ich jetzt unter Druck gesetzt, aber da kann ich aushelfen. Bin ich gespannt, was du noch für Begriffe hast. Mal gucken, ob ich das alles weiß. Aber Kruste brechen, wir sind im Bereich des klassischen Kaffeeverkostens, also beim Kappen. Das kannst du dir vorstellen, wenn du gemahlenen Kaffee in der Tasse hast und mit Wasser aufgießt. Dann sammelt sich oben eben während der zieht oder brüht, hat eben eine kleine Schicht. Die nennt man dann Kruste. Und die muss man einmal brechen. und zum Teil abschöpfen, zum Teil sinkt dann eben auch ein Kaffee ein bisschen runter, bevor ich verkosten kann, weil ich möchte ja dann nur flüssig im Mund haben und nicht den ganzen Kaffeesatz sozusagen. Und das ist das Krustebrechen, ein extrem wichtiger Moment, weil sich darunter ganz, ganz viel Aroma sammelt und dann eben aufsteigt, weil ich sozusagen Platz schaffe. Und beim Verkosten wird dann eben sehr intensiv sozusagen das Aroma wahrgenommen und viel dran gerochen. Deswegen ist dieses Krustebrechen in vielerlei Hinsicht ein durchaus relevanter Moment im professionellen Kaffeeverkosten.
Das heißt, beim Kaffeeverkosten geht es ja dann auch gar nicht immer nur um den Geschmack, was man vielleicht denken könnte, sondern so wie du gerade gesagt hast, es geht ganz viel über die Nase.
Ganz viel. Du riechst den Kaffee ja schon im trockenen Zustand, im gemahlenen Zustand, während des Aufgießens sozusagen. Und das reine Probieren über die Flüssigkeit auf dem Löffel ist ein Teil. Natürlich ein sehr entscheidender, aber es sind eben ganz, ganz viele Bereiche. Und das Krustebrechen kommt sozusagen dann als Riechmoment kurz vor dem Probieren des Kaffees selber.
Dann gehe ich mal weiter auf meiner Kuriositätenliste der
Begriffe. Ich bin gespannt, was du ausgekramt hast.
Ralf hat ja gerade eben schon mein Lieblingswort zitiert. Das Mäuseschwänzchen habe ich in Zusammenhang mit Kaffee gehört. Wie passen denn Mäuse und Kaffee zusammen?
Ja, ich musste auch kurz überlegen und habe mich dann aber daran erinnert, relativ schnell, das Mäuseschwänzchen wird oft in oder wurde früher auch oft in Schulungen und Trainings an Siebträgermaschinen verwendet. Und da geht es um das Auslaufverhalten vom Espresso. Wenn du dir so eine klassische Siebträgermaschine vorstellst, hast du meistens ja so zwei Ausläufe, wo der Kaffee dann unten in die Espressotassen oder was auch immer reinlaufen kann. Und um zu erkennen, ob mein Espresso die gewünschte Qualität hat. Ich kann ja nicht probieren in einer Verkaufssituation. Du bestellst bei mir einen Espresso in der Kaffeebar, kann ja nicht probieren und sagen, der ist super geworden, trink den Rest. Ich muss irgendwie rauskriegen, dass das was geworden ist, dass ich mit der Qualität zufrieden bin. Und das passiert dann ganz viel über Optik. Und da ist das Mäuseschwänzchen sozusagen ein Begriff zu sagen, während der Espresso ausläuft aus dem Siebträger in die Tasse, sollte das so ein bisschen aussehen wie ein Mäuseschwänzchen. Da geht es dann auch um Farbe, dass das so ein bisschen goldbräunlich aussieht. Da gibt es 1000 Begriffe, wie das sein soll. Es darf keine Blasen schlagen, darf nicht so tanzen, vielleicht eher konkav als konvex und. Also da gibt es dann eben auch dieses Mäuseschwänzchen als Hilfestellung zu erkennen, dass mein Espresso tipptopp ist und ich den verkaufen kann, weil ich mit der Qualität zufrieden bin.
Jetzt kommt der letzte und dritte Begriff und zwar habe ich gehört Salami beim Kaffee. Kann ich ja gar nicht glauben. Was ist das denn?
Es bezieht sich, sagen wir es mal so, auf die Salami-Technik oder Salami-Taktik. Das kennt man aus der Politik, nicht? Also wenn man so scheibchenweise dann meistens ja genötigt wird, so ein paar Schandtaten zuzugeben, geht es hier auch darum, den Espresso, sage ich einmal, in seine Einzelteile zu zerlegen, also auch verschiedene Scheiben zu schneiden. Und so ein Espresso hat eine gewisse Extraktionszeit, also eine Brühzeit. Und das liegt ja im Sekundenbereich, das geht ja immer schnell, bis so ein Espresso draußen ist. Und da kann man eben dann die unterschiedlichen, ich sag mal, Anfangs- und Endzeiten vom Espresso, indem ich ihn einfach in 6, 7, 8, 9 verschiedene Tassen reinlaufen lasse. Ja, also alle 5 Sekunden wechsle ich mein Tässchen. Dann habe ich sozusagen Sekunde 1 bis 5, Sekunde 5 bis 10 und so weiter. Und die kann ich dann mal getrennt voneinander probieren. Das ist in Trainings, gerade auch in Barista-Schulungen, immer eigentlich ganz gut, um zu erklären, dass ein perfekter Espresso eben, also woraus der besteht und was der geschmacklich ausmacht. Weil natürlich die letzten 5 Sekunden vom Espresso ganz anders schmecken als die ersten 5 Sekunden. Und ich brauche alle Teile. Und das ist ganz spannend. Und es ist auch nicht wirklich lecker, so die ganzen ersten 3, 4 Sekunden dann zu probieren. Hat also auch einen gewissen Trainingseffekt. Und das ist sozusagen der Bezug bei Barista-Schulungen häufig eingesetzt zu Kaffee.
Das klingt richtig gut. Das sollten wir auf jeden Fall beim nächsten Mal mal machen, uns am Siebträger zu treffen und uns dann die 3, 4 unterschiedlichen Tassen der Espresso-Salami-Scheiben angucken und dann auch gerne mal probieren. Vielen Dank.
Sehr gerne, können wir machen. Ich freue mich dann schon auf dein Gesicht, wenn du die ersten 5 Sekunden vom Espresso probieren darfst.
Dann spucke ich wahrscheinlich.
Sie lächelt dann wie eine Bärchenwurst. Und ich habe ja eben gedacht, weil ich immer Sprichwörter und Redewendungen vertausche, genau, Salamitaktik, so ziehe ich mich auch immer im Winter an. Aber dann ist mir eingefallen, nein, das war das Zwiebelprinzip.
Ja.
Aber Zwiebeln gibt es jetzt nicht beim Kaffee, oder Benjamin?
Nee, tatsächlich. Aber eine letzte Geschichte, weil da habe ich eine Freundin, die ist auch gut, die hat auch mal das Kind an die Wand gefahren. Das war, aber so viel zu den Brunnen. Und ja, man kann Sachen gerne vertauschen. Ich hoffe, wir haben heute alles aber unvertauscht gelöst.
Das hat sich sehr gut angehört und ich habe wieder sehr viel dazugelernt. Vielen Dank euch beiden, Carina Schneider und Benjamin Wiedegreen.
Ja, bitte, bitte, danke.
Danke.
Stärker als Kaffee.
Mir fällt es zunehmend schwerer, irgendeine Art von Sportprogramm durchzuziehen. Geht's euch auch so? Draußen ist es grau und nass und drinnen, ja, drinnen ist immer nur das Wohnzimmer. Und Wohnzimmersportler zu sein, das ist so ein bisschen öde. Wie kann ich mich im Lockdown aufraffen, Sport zu machen? Darüber reden wir jetzt. Vor seinem Espresso sitzt einer, der es wissen muss, der Fitnesspapst schlechthin, Professor Ingo Frohböse. Er ist Hochschulprofessor an der Sporthochschule Köln und, wie sagt man so schön, bekannt aus Funk und Fernsehen. Und jetzt füge ich noch hinzu, nun auch bekannt durch Podcast. Hallo, Herr Professor.
Ja, ich grüße Sie auch, aber Professor war jetzt ein bisschen viel gerade, war schon dreimal. Ich würde sagen, wir lassen das alles weg. Im Sport duzt man sich ja sowieso. Also ich bin der Ingo und dabei sollten wir jetzt auch's belassen.
Hallo Ingo, ich bin Ralf.
Hallo Ralf.
Ingo ist auch auf YouTube mit seinem Format Formel Frohböse bekannt. Über 60.000 Abonnenten schauen regelmäßig zu, wenn es um Themen rund um Ernährung und Sport geht oder auch Abnehmmythen enttarnt werden. Ja, du bist auch Buchautor diverser Sachbücher im Themenbereich Gesundheit. Da gibt es zum Beispiel die Formel Frohböse und die Gesundheitsformel der 100-Jährigen. So, und jetzt formeln wir mal zusammen. Ingo, welchen Sport hast du heute schon gemacht? Im Homeoffice vielleicht?
Ich bin gerade mit dem Rad gefahren. Ich fahre immer mit dem Rad zur Uni. Das sind immer so 3 bis 5 Kilometer, je nachdem, welche Tour ich nehme. Ich fahre hier durch den Kölner Stadtwald. Das ist wunderbar. Da bin ich, wenn ich hier ankomme, immer frisch. Und vor allen Dingen die Muskeln sind schon aufgewärmt.
Und hast du dir danach auch einen Kaffee gegönnt oder vielleicht 2? Und welchen Kaffee trinkt so ein Fitnesspapst?
Ja, gar keinen in der Regel. Bis auf den kleinen Espresso. Das habe ich aus Italien gelernt. Aber dann ganz klar und dunkel und schwarz. Also natürlich auch ohne Zucker, ohne alles. Tagsüber trinke ich in der Regel immer einen Kräutertee. Habe ich ganz verschiedene Varianten, weil das für mich so die beste Flüssigkeitszufuhr ist. Hat ein bisschen Geschmack und natürlich auch das Wasser. Das sind so die beiden, die mich den Tag über begleiten.
So ganz ehrlich, dem Online-Sport vor der Mattscheibe kann ich jetzt nicht so viel abgewinnen. Ins Fitnessstudio oder in den Sportvereinen können wir seit Wochen nicht gehen, dank Corona. Welche Tipps hast du für uns? Wie können wir am besten Sport zu Hause machen, damit niemand jetzt einrostet? Und wie können wir uns dazu überhaupt motivieren?
Also grundsätzlich muss es nicht immer Sport sein. Das ist vielleicht die richtige Botschaft, die wichtige Botschaft. Schön wäre es natürlich, wenn es Sport wäre, aber ich weiß ja, dass viele da gar nicht so richtig den Weg zu finden. Und dementsprechend würde ich mir immer mal wünschen, relativ häufig die Inaktivität vor dem Computer erstmal zu unterbrechen. Das wäre schon mal das Beste. Das bedeutet stündlich, also Hintern hoch vom Stuhl und vielleicht einige Wege mal zurücklegen, auch mal das Treppenhaus nutzen und idealerweise mittags natürlich einen kleinen Spaziergang machen, draußen so ein Stündchen an der frischen Luft, macht letztendlich den Geist auch wieder frisch, bringt Sauerstoff ins Gehirn. Und wenn du vielleicht weißt, dass die Sauerstoffdurchblutung und die Anreicherung im Gehirn 30% steigert, allein wenn du langsam spazieren gehst, weißt du, dass du danach wieder frisch zur Arbeit zurückkommst. Also, kleine Spaziergänge helfen. Und wenn du wirklich mal müde wirst vor deinem Rechner, dann geh ins Treppenhaus. Mach mal 2, 3, 4 Etagen und du wirst sehen, dann werden die Geister sofort wieder wach. Alles gerät in Wallung und vor allen Dingen, wir sagen ja in Köln, Plümmerant wären wir dann. Das ist so ein Gefühl, wo man so müde wird. Das geht komplett verloren und dementsprechend bist du dann wieder fit für den nächsten Schritt. Also stündlich immer eine kleine Aktivität machen.
Nicht Plümmerant werden. Ja, stündlich den Hintern hoch vom Computer, das ist ja auf jeden Fall schon dann ganz schön oft. Und wie lange dann immer so?
Also 5 bis 10 Minuten. Du kannst ja übrigens auch im Stehen telefonieren. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Da muss man nicht im Sitzen machen.
Das mache ich sogar tatsächlich, weil dann irgendwann schon die Sitzmuskeln wehtun.
Ja, und dann kannst du dabei so ein paar WIP-Übungen machen mit den Waden. Da kannst du eine kleine Kniebeuge machen. Du kannst dich recken und strecken. Du kannst dich nach vorne und hinten beugen. Ich habe mal eine kleine Übung vielleicht auch, weil alle ja sagen, man nimmt so am Bauch zu und die Rückenmuskulatur wird so schwach. Pass mal auf. Man setzt sich so vorne auf die Stuhlkante und dann geht man ganz langsam nach vorne, neigt den Oberkörper fast bis auf den Oberschenkel zurück,
ja,
und wieder zurück bis runter zur Lehne, so weit wie es geht zurück.
Ach,
und das ist wie so eine Pendelbewegung, nach vorne und nach hinten. Nach vorne und nach hinten. Was spürst du? Eine angespannte Bauchmuskulatur, eine angespannte Rückenmuskulatur. Und daran siehst du, auch das ist relativ einfach möglich. Es gibt an sich gar keine Ausrede. Und nur den Vorturnern da auf den Kanälen nachzufolgen, das greift auf sowieso viel zu kurz. Nein, das findest du selber an ganz einfachen Übungen bei dir auf dem Stuhl.
Habe ich jetzt auch gelernt. Hauptsache auch auf jeden Fall mal irgendwie bewegen. In einem YouTube-Video hast du mal erwähnt, dass es wichtig ist, sich auch zu Hause in Sportkleidung schön zu fühlen. So motivieren wir uns beim Sport in der eigenen Bude. Warum ist das so und kann neue Sportbekleidung diesen Effekt vielleicht sogar verstärken?
Ja, man muss sich ja immer auch belohnen. Man muss sich erstmal gut fühlen, das ist das Erste. Und das Zweite ist, der Lockdown dauert ja nun auch schon eine ganze Zeit. Und ich weiß aus vielen psychologischen Forschungen, dass wir ein Motivationstief haben, auch wenn wir am Anfang total euphorisch sind, dass nach 4 bis 6 Wochen spätestens ein Motivationstief kommt. Und da muss man sich natürlich belohnen. Und das kann man mit einem schönen Paar Schüchen machen, das kann man mit einem schönen Sporttrikot, mit einem schönen Sport-T-Shirt machen. Das bedeutet also, kleines Ziel gesetzt, man hat 4 bis 6 Wochen durchgehalten, dann gibt es eine neue Sportkleidung und dann gibt es die nächsten 4 bis 6 Wochen, geht es dann wieder weiter. Das heißt also, eine Belohnung über Sportkleidung ist wirklich so essentiell. Erstens, weil man sich gut fühlt, man fühlt sich sportlich und dann macht man es auch. Und das Zweite ist, wenn man dann noch im Spiegel sich betrachtet dabei und man sieht doch noch gut aus, ja, das motiviert doch fürs nächste Mal.
Und auch hier gilt jetzt beim zurzeit Online-Shoppen, wenn man sich neue Sportschuhe aussucht, dabei natürlich dann auch vor dem Computer bewegen. Ja. Online-Workout-Videos, die haben in der Corona-Zeit einen regelrechten Boom erfahren. Vor allem Yoga ist hoch im Kurs. Welche Kanäle kannst du neben deinem eigenen noch so empfehlen?
Also ich nenne natürlich sehr ungern nur Kollegen, das muss man ganz klar sagen. Das mache ich wirklich sehr ungern. Aber wichtig ist, dass man die Qualifikation des Kollegen oder der Kollegin erfragt und dahinter auch blickt. Es gibt ja viele Yogakurse leider, die ich auch kenne, ja, von irgendwelchen Laien, von selbsternannten Laien irgendwie gemacht worden, die eigentlich ein bisschen Yoga mal gemacht haben und meinen, jetzt könnten sie es tun. Das sind nicht die richtigen. Eine Yoga-Ausbildung dauert in der Regel mehrere Jahre. Und da muss man auch nachfragen. Und das bedeutet also, welche Ausbildung hast du eigentlich? Wie bist du wirklich und wo bist du ausgebildet worden? Da gibt es den Deutschen Yoga-Lehrerverband. Das ist die einzige Adresse in Deutschland, wo man wirklich kompetent dann auch hinterher beraten wird. Denn es ist nicht überall Yoga drin, wo Yoga draufsteht. Und das heißt nämlich, Yoga ist ja mehr als nur eine Übung zu machen. Yoga ist eine Philosophie. Da gehören mentale Komponenten dazu, spirituelle Komponenten und die Atmungskomponente unmittelbar dazu. Also unmittelbar bei allen Videos immer hinterfragen, wer steht mir da eigentlich vor?
Ist es generell sinnvoll, einen Workout mit YouTube zu machen? Also ich habe ja gleich immer Panik, dass ich ohne persönliche Anleitung falsch trainiere und meinen Körper dann verbiege.
Ja, wenn du mal ehrlich bist, die sehen ja schon ziemlich gut aus da auf dem Monitor, ne? Die Mädels und Jungs. Das werden wir nie erreichen, wir beide. Das wollen wir aber auch nicht. Und dementsprechend ist in der Regel das Bild, was du da siehst, meistens viel zu weit weg von uns entfernt. Wir bräuchten einen, der so zu unserer Kragenweite passt. Und den findet man in der Regel nicht, weil der zeigt sich nicht vor der Kamera. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite ist, es ist wirklich in der Tat so, dass die Übungen natürlich nicht individualisiert sind. Der eine macht schneller, der andere muss es langsamer machen. Der eine ist größer, dicker, kleiner, runder. Heißt also, dass es nie so passen kann, wie derjenige, der es davor turnt, letztendlich vorführt. Und dementsprechend muss man immer seinen eigenen Rhythmus finden. Und dann dabei zu bleiben, immer in einem anderen Rhythmus als derjenige, der es vorführt, ist schon mal die erste Problematik. Das Zweite ist, dass auch der Effekt sich dann oft nicht einstellt. Und das Dritte ist, dass man zu Hause auch viel falsch machen kann. Also mindestens sollte immer ein Spiegel in der Nähe sein, dass man mal so einen kleinen Blick auf sich selber wirft. Oder man hat vielleicht einen Partner, wo man immer sich abwechselt. Der eine beobachtet den anderen, man macht es gemeinsam. Im Homeoffice sind ja alle zu Hause. Man macht es dann gemeinsam und beobachtet sich und kontrolliert sich dabei. Das ist der richtige Weg. Also nur dem Ideal, da am Monitor nachzuäffen, das geht in der Regel schief.
Jetzt schwitzen wir ja in den eigenen 4 Wänden in der Homeoffice-Zeit und da verändert sich ja auch das Kaufverhalten der Deutschen. Während Corona werden zum Beispiel viel mehr Hanteln gekauft. Welches Sportequipment ist essentiell, um effektiv zu Hause trainieren zu können?
Also ich kann dir sagen, die Hantel ist es nicht. Die wird in irgendeiner Form relativ schnell in der Ecke landen. Warum? Die Hantel ist in der Regel nur was für den Männermuskel, für den Bizeps. Ja, den kann man natürlich wunderbar trainieren, aber die allen anderen 650 Muskeln, die kriegst du dann kaum trainiert. Schwieriger wenigstens. Also das eigene Trainingsgerät hat man erstmal dabei. Das ist der Körper. Das ist immer nur das beste Trainingsgerät. Dann gibt es natürlich viele isoelastische Bänder. Die sind sehr vielfältig einsetzbar. Das bedeutet also, ich habe zum Beispiel da ein Gerät vor Augen mit einer Stange und 2 langen Gummibändern daran, wo eine Schlaufen sind. Also man sollte sich ein Gerät heraussuchen, wo man viele Übungen mitmachen kann, vielfältig den ganzen Körper, Oberkörper, Unterkörper und auch den Rumpf. Und da entsprechende Widerstände. Beine sind stärker als Arme. Das heißt, man braucht mindestens 2 oder sogar 3, weil natürlich die Arme kleinere Muskeln haben, weniger Kraft entwickeln können als zum Beispiel die kräftigen großen Muskeln der Beine. Also braucht man mindestens 2 oder 3 isoelastische Bänder, um die verschiedenen Muskeln optimal zu beanspruchen. Und dann heißt es, also ich würde immer über Bänder arbeiten und dann gemeinsam mit dem eigenen Körpergewicht, da kann man zu Hause ganz viel machen. Die Bänder müssen lang sein, damit auch der ganze Körper gleichzeitig beansprucht werden kann.
Also mehr mit dem Körper arbeiten. Jetzt gibt es bei Tchibo aber auch ganz viele Trainingsbänder, Schlingentrainer für den Türrahmen, Yoga, Blöcke, Hula-Hoop-Reifen und ein Balanceboard im Sortiment. Fördern diese Utensilien auch die Fitness und den Spieltrieb oder trainierst du wirklich dann nur am liebsten clean, ohne Geräte und mit dem Band?
Nein, also das muss man schon ganz klar sagen. Irgendwann muss man schon eine Erschwerung natürlich dabei haben. Irgendwann ist das Belastungsprofil mit dem eigenen Körper auch ausgereizt und dann braucht man in der Regel Zusatzgewichte. Oder eben, das Balanceboard hat eine ganz andere Komponente, ist ja Gleichgewicht, Balance eben, was dahinter steckt. Dann gibt es ja so große Schlingen, die man auch an die Türrahmen macht, auch ein ganz anderes Training letztendlich, eine höhere Belastung, die man aber in der Regel auch erstmal aufbauen muss. Das wäre mir auch sehr wichtig zu sagen. Man kann nicht unmittelbar mit den schwierigsten Geräten einsteigen und sich alles sofort kaufen und sagen, jetzt fange ich damit an. Nein, gerade untrainierte Menschen haben wir ja ganz schön viele in unserer Republik, die brauchen ein bisschen Vorlauf und Anlauf dafür, wirklich trainieren zu können. Und dementsprechend heißt das ja, kauf dir nicht sofort alles, weil trainiere erstmal mit dem eigenen Körpergewicht, schau, wo deine Schwerpunkte sind, ergänze es dann vielleicht mal mit einem Balanceboard über die Koordination, dann kaufst du die isoelastische Bänder, um einzelne Muskeln zu trainieren und erst später kommst du dann zu apparativen Übungen, beispielsweise wie mit diesen großen Bändern und den Schlingen, die wirklich sehr herausfordernd sind und in der Regel nur Fortgeschrittene überhaupt machen können.
Eines der beliebtesten Shibu-Sportprodukte ist die Faszienrolle. Warum ist es wichtig, gerade für Schreibtischtäter diese zu nutzen und ja, wie mache ich das richtig?
Also Faszien ist das Bindegewebe im Körper, weiches, elastisches Bindegewebe im Körper, was viele Strukturen im Körper verbindet. Es durchzieht den ganzen Körper von oben nach unten, in der Regel in Diagonalen. Dieses ist umhüllt zum Beispiel eine Muskulatur wie so einen Sack. In der Regel ist es so, wenn wir Schreibtischtäter haben, und das sind ja die meisten, dann verändert sich die Flüssigkeit, die Reibung innerhalb dieser Verschiebeschichten, die wir hier alle haben, im Körper. Und dann verkleben möglicherweise diese Faszien auf Gewebe und können sich nicht mehr weiter bewegen. Durch einen Druck von außen kann man nun diese Faszien dazu führen, dass sie letztendlich beweglicher werden, dass die Viskosität sich im Körper, was die Flüssigkeit betrifft, verändert. Und so verschiebt man quasi mechanisch zu Beginn über einen von außen gesetzten Reiz diese Schichten untereinander und löst sie damit voneinander und wird damit sehr viel beweglicher. Wichtig ist, du hast gefragt, wie nutzt man sie denn richtig? In der Regel bei den Extremitäten, bei Armen und Beinen so, dass der Druck ausgeführt wird, dass man zum Körper rollt. Zum Körper muss der Druck sein. Warum? Weil das, also zur Körpermitte, zum Herzen, so kann man das beschreiben, weil zum Herzen fließt das Blut. Und deswegen möchte man nicht, dass man es nach außen in die Hände und in die Füße drückt mit zu starkem Druck. Nein, der Druck muss zum Körper stattfinden. Das ist eine der wichtigsten Funktionen, wie man die Faszienrolle richtig einsetzt. Und viele haben ja gerade im Bereich des Rückens, der Wirbelsäule, durch das lange Sitzen Probleme. Da lehnt man sich mit der Faszienrolle an die Wand oder an die Tür und rollt quasi die ganze Wirbelsäule entlang, hoch und runter und macht somit das Gewebe wieder geschmeidig. Insbesondere die Wirbelsäule hat eben große Faszien, die immer wieder auch gedrückt, gewalt, gezerrt werden müssen, damit die Muskeln frei arbeiten können. Also hier gerade ist für Schreibtischtäter eine wunderbare Übung, diese Faszienrolle einzusetzen.
Das ist faszinierend. Danke, Ingo, für den Moment. Wir haben noch viel zu besprechen und du hast in der nächsten Podcast-Folge auch noch gute Tipps für das kräftige Kalorienverbrennen.
Das hoffe ich auch und dann werden wir die Kalorien an den Kragen geben.
Das war's für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an meine Gäste, Professor Ingo Frohböse, David Löwe, Martin Habenicht, Carina Schneider und Benjamin Wiedegreen.
Vielen herzlichen Dank und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
Das kann ich nur zurückgeben. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Ich bin Ralf Potzus und wenn euch diese Folge gefallen hat, ja, dann bewertet sie gerne und hört das nächste Mal wieder zu, wenn Ingo uns Tipps für den Outdoor-Sport in Pandemiezeiten gibt, die Frohböse Formel vorstellt und sagt, wie wir uns ohne Verzicht gut ernähren können. Alle bisherigen Folgen könnt ihr natürlich auf allen Podcast-Plattformen eurer Wahl hören und abonnieren. 5 Tassen täglich läuft zum Beispiel bei Spotify, Fio oder Deezer. Bis zum nächsten Mal. So, und jetzt seid ihr nach dieser Podcast-Folge voll ausgestattet, um entweder die Bude zu putzen oder zu Hause ordentlich Sport zu machen. Wie ihr wollt.
5 Tassen täglich, der Chibo-Podcast. Ihr habt Fragen oder Anregungen zu dieser Podcast-Folge? Wir freuen uns auf eure E-Mail an podcast@chibo.de.